herzlichen Dank für die Einladung und für die Einbegleitung. Ich freue mich, Ihnen heute Erfahrungen aus 30 Jahren Coaching vermitteln zu dürfen, in Kurzform. Also es wird nicht so lange dauern, wie das, was man alles erlebt, wenn man eben Klienten im Coaching hat, die aus unterschiedlichsten Branchen kommen und aus unterschiedlichsten Generationen kommen und aus unterschiedlichsten Unternehmensgrößen kommen. Ich gebe Ihnen einen flotten Überblick, sonst müssten wir zwei Tage da bleiben, was wir heute nicht machen werden. Aber es wird einiges geben, das wir kontroversiell dann danach diskutieren können. Erstmal schon angekündigt die Frage, was ist Macht? Die helle und die dunkle Seite der Macht ist etwas, was man, bevor man sich damit beschäftigt hat, meistens mit dunkel beantwortet. Macht hat einen an sich negativen Beigeschmack. Meistens hat man den Eindruck, den haben immer die anderen, da zeigt man immer irgendwie so hinauf, selber fühlt man sich eher ohnmächtig. So ist das nicht und so muss das auch nicht bleiben. Es hat viele Gründe, warum wir diesen negativen Eindruck haben. Der eine Grund liegt in der Geschichte, vor allem in der Geschichte Österreichs und Deutschlands mit dem Missbrauch, den wir erlebt haben in der Geschichte, aber auch in der Biografie. Wir alle haben auch negative Erfahrungen mit Autoritäten gemacht. Macht ist das Vermögen, einen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen, eine kurze Definition, die das Individuum betrifft, denn das ist das, was als Coach für mich wichtig ist, dass Sie morgen schon anders damit umgehen können. Friedliche Formen der Macht von gewaltsamen Formen der Macht zu unterscheiden, ist ein weiteres wichtiges Thema. Machtkompetenz, das klingt schon ein bisschen freundlicher, ist das, was wir anstreben. Die gute Nachricht ist, machtkompetente Menschen ersparen sich sehr viel Kraft und Zeit. Sie haben Chancen auf friedliche Formen der Macht, aber sie können auch kämpfen. Da muss ich immer wieder mit meinen Kollegen von der gewaltfreien Kommunikation ein bisschen diskutieren, weil ich sie fragen muss, was ist, wenn ihre Stufen zu Ende sind und sie ihre Ziele immer noch nicht erreicht haben, gehen sie dann nach Hause, wie bei Banküberfall, zahlen sie dann ein, wie bei der ersten allgemeinen Verunsicherung bei dem Song. Nein, sie müssen etwas weitermachen und das heißt, sie müssen auch kämpfen können. Meistens nennen wir das nicht so. Meistens verschleiern wir das und nennen das dann irgendwie Überzeugungsarbeit. Tatsächlich geht es sehr oft um Kampf. Und Sie alle wären nicht hier, wenn Sie nicht auch schon gekämpft hätten. Aber mit Machtkompetenz können Sie es besser und Sie strengen sich dabei nicht so an. Das war die Einleitung zum Seminar Mechanismen der Macht. Jetzt geht es heute um Hierarchien. Hierarchien sind Teil der strukturellen Macht. Also individuelle Macht heißt, Sie mit jemandem oder einer Gruppe setzen sich aufgrund Ihrer Möglichkeiten bei einem Widerstand durch. Strukturelle Macht heißt, man hat sich einmal was ausgemacht, das gilt so lange, bis es revidiert wird und darauf kann man sich dann beziehen. Das heißt, man muss nicht alles immer wieder neu verhandeln. Und das wird dann bei den agilen Formen eine Frage sein, wie das mit dem Verhandeln denn ausschauen soll. Zuerst mal zur Geschichte. Hierarchien sind in Verruf geraten. Sie haben es schon zu Beginn genannt, weder Macht hat ein positives Image, noch die Hierarchien haben ein positives Image. Und es begann schon in den 1970er Jahren, das war meine Zeit, als ich als Pädagogin tätig war und Psychologie studiert habe, da hatte das vor allem ideologische Gründe, warum man Hierarchien abgelehnt hat. Weil sie mit autoritären Strukturen verbunden waren, weil man Autoritäten überhaupt bekämpft hat, weil es mit militärischen Strukturen assoziiert waren und Gleichheit ein großes Thema war. Man wollte einfach auf Augenhöhe und gleich sein und Verantwortung übernehmen und hat eben alles bekämpft, was hier auch nur den Anschein von Autoritäten hatte. Die Kontrolle von unten fehlt. Man hat den Hierarchien vorgeworfen, dass sie zur Erstarrung tendieren, dass sie langsam unflexibel sind, Kreativität verhindern und die Verantwortung einschränken. Sie kennen dieses ganze Programm. Und dann hat man damals schon versucht, Alternativen zu erfinden und zu finden und auszuprobieren. In der Pädagogik die berühmte antiautoritäre Erziehung, Laissez-faire-Programme, in der Politik Basisdemokratie, Partizipation, Bottom-up-Programme, Rotationsprinzipien, sodass jemand nicht zu lange an einer Machtposition bleibt, Doppelspitzen, Teamleitung, flache Hierarchien oder von unten informelle Schwächung der Führung. Das heißt, du bist zwar oben, aber ich erkenne dich halt einfach nicht an und ich mache trotzdem vorbei oder über dich hinweg, was ich will. Und ich schwäche die Führung einfach. Und was ganz oft vorgekommen ist, die Verschleierung. Das heißt, Hierarchien sind zwar da, aber man tut so, als gäbe es sie nicht. Das ist eine Escher'sche Treppe. Also Sie sollten die Zeichnung gar nicht unbedingt lesen können. Man sollte nur das Gefühl haben, bin ich hier auf dem Weg nach oben oder bin ich gerade schon wieder auf dem Weg nach unten. In dieser Organisationsform weiß man das eigentlich nie. Das ist ein Kippeffekt und Sie glauben, Sie sind oben. In Wirklichkeit sind Sie schon auf dem Weg nach unten. Verschleierung war eines der hauptsächlichsten Themen. Dennoch, das ist die Erfahrung, die ich in der Beratung von vielen unterschiedlichen Organisationen gemacht habe, Hierarchien, wohin man blickt. Hierarchien dahinter, verschleiert, wenn auch flach, aber dennoch ist der oder diejenige, die sie anstellt, die ihr Gehalt bezahlt und die sie wieder feuert, üblicherweise oben. Heute versucht man das anders zu strukturieren und man fragt sich, ob diese Hierarchien die Weiterentwicklung insgesamt behindern. Eben Komplexität fordert andere Maßnahmen, andere Organisationsformen. Das ist die Frage, die sich stellt. Die Hierarchien, das ist so eine These, die ich voranstellen möchte, also wenn man sich unter Hierarchien stellt, man sich klassischerweise eine Pyramide vor, sind allerdings sehr effizient, wenn man versteht, wie sie gehen, wie sie funktionieren, wenn man ihre verschiedenen Typen kennt und den passenden Typ für die Zielsetzung einsetzt. Und das, was ich vorher an Kritik angebracht habe und was auch heute die Managementliteratur wirklich breit gestaltet und die Inhalte dieser Literatur sind, trifft im Grunde genommen nur für kranke Hierarchien zu. Kranke Hierarchien sind verwahrlost, das heißt, es kümmert sich niemand drum, es werden Organisationsformen um Personen herum gebaut, weil man halt einfach wen versorgen muss, weil man den nicht wegbringt, jetzt schafft man wieder eine Ebene, schafft eine Bezeichnung. So entstehen dann diese hypertrophen Hierarchien, in denen es viele Bezeichnungen gibt, in denen es früher hat man mal gesagt, weiße Elefanten gibt, die dann irgendwo meinen, sie sind oben, aber schon isoliert herumspazieren. Das war, als man sich noch mehr leisten konnte, die Menschen irgendwo zu isolieren und irgendwo zu parken. Heute werden sie eher ausgeschieden und die Hierarchien flach gemacht. Sie werden auch missbraucht, auch dann trifft diese Kritik zu, indem sie eben nur für eigene Zwecke mehr missbraucht werden und nicht mehr für die Sache. Oder, was sehr häufig ist, sie sind verkalkt. Verkalkt heißt sklerotisch, altersschwach, dann sind sie langsam. Dann funktioniert das hinauf und hinunter und das Schnittstellenmanagement nicht. Dann gibt es kein Reporting, dann gibt es diese berühmte Bitumenschicht, wo von unten nichts rauf und von oben nichts hinunterkommt, sondern alles im oberen Segment hängen bleibt. Und aus dem Grund möchte ich Ihnen jetzt einen Überblick geben. Sie haben den auch auf Ihrem Informationsblatt, damit man die Struktur nachverfolgen kann, die ich dann in der weiteren Folge präsentieren möchte. Bei der Gelegenheit auch, es gibt die PowerPoint-Präsentation dann im Nachhinein auf der Seite von Austrian Standards als PDF. Sie brauchen also keine Charts mitschreiben oder fotografieren. Es gibt die ganze Präsentation nachher. Das ist der Überblick. Wir beginnen mit den natürlichen Hierarchien, gehen über zu den konstruierten Hierarchien. Soweit hatte ich das auch in meinem Buch, das 2008 erschienen ist und immerhin schon 10 Jahre alt ist, aber immer noch als Bestseller läuft. Und seither ist etwas dazugekommen, was ich mal fluide Hierarchien getauft habe, als Summe dessen, was man in der Managementliteratur eben so sieht. Beginnen wir mit den natürlichen Hierarchien. Das ist das, was wir alle kennen. Jeder, der nicht in einem Waisenhaus aufgewachsen ist, kennt eine natürliche Hierarchie. Vater, Mutter, Kinder, schon wie diese Kinderspiele gehen. Das ist schon eine moderne Grafik dazu, weil früher war der Vater auch immer noch ein bisschen größer, als es noch einen Familienvorstand gab. Jetzt sieht man im Internet schon diese gleiche Rangigkeit, die hier gezeigt werden soll. Wie ist hier die Hierarchie zu verstehen? Sie entsteht durch das Datum der Geburt. Das heißt, Sie können es nicht ändern, ein älteres Geschwister oder ein jüngeres Geschwister zu sein. Man sieht das bei Familienfeiern, 80. Geburtstag der Mutter, der Sohn ist inzwischen auch schon Richter und der andere Sohn ist CEO irgendwo, aber der jüngere Sohn wird immer noch oder die Tochter wie das Nesthäkchen behandelt. Am Familientisch, bei Begräbnissen, bei Hochzeiten, bei Feiern sehen Sie diese natürliche Rangordnung. Da spielt es weniger Rolle, was jemand inzwischen erreicht hat. Er wird trotzdem so behandelt wie heute der Kleinste, auch wenn er inzwischen Richter ist. Oder durch den Zeitpunkt der Heirat. Auch das spielt eine Rolle, wann man in ein Familiensystem hineinkommt. Und Sie können in diesem Familiensystem, das wissen alle die, die schon mal Therapie gemacht haben, Sie können nicht auskommen. Sie können Ihre Mutter nicht entlassen. Sie können ans andere Ende der Welt ziehen. Sie nehmen immer diese Verhaltensweisen oder diese Einstellungen aus der Ursprungsfamilie mit. Sie können auch Ihre pubertierenden Kinder nicht in eine Abteilung versetzen, in eine andere. Das funktioniert alles nicht. Sie haben die, ob Sie sie wollen oder nicht, Sie sind mit denen auf Gedeih und Verderb verbunden. Die Organisation läuft über Werte. Alle kennen wir das. Und ich habe auch schon Managementliteratur gesehen, wo angeregt wird, Unternehmen wie eine Familie zu organisieren. Das ist gleich vorweggenommen eine der Todsünden, die zurzeit immer wieder begangen werden, außer man ist ein Familienunternehmen. Aber IKEA, McDonald's ist alles nicht deine Familie, auch wenn sie mit dir per Du sind. Das Kompetenzsystem, auch das kennen wir alle. Das heißt, im Laufe unserer Ausbildungen durchlaufen wir diese Phasen, dass eben die anderen, die Höheren, mehr wissen als wir. Und dieses Kompetenzsystem setzt sich in manchen Berufsbranchen auch weiter fort. Das heißt eben, zuerst Schüler und Lehrer, wir nehmen an, die wissen mehr als wir, Lehrling und Meister, da geht man hin und sagt, Meister, wie soll ich denn das machen? Und der Meister sagt, machst das so und so. Und Arzt, Oberarzt, im besten Fall weiß der auch mehr als der Turnusarzt. Daher kommt der Satz, den ich ganz oft im Coaching höre, mein Chef ist so ein Idiot. Der kann nicht einmal das, was ich kann. Weil wir im Kopf haben, Chef wird derjenige und Chefin natürlich, diejenige, die mehr können. Das trifft aber für die nächste Kategorie gleich überhaupt nicht zu. Das heißt, in diesem System stimmt das. In einem nächsten System stimmt schon gleich wieder nicht mehr. In diesem System, in einem Familiensystem, erreichen Sie die Position, indem Sie eben Lehrling, Geselle, Meisterprüfung und dann können Sie etwas. Und was ganz wesentlich ist in diesen Systemen, die es ja auch in der heutigen Zeit noch gibt, ist, dass Sie Ihren Meister und Ihre Meisterin nicht konkurrenzieren. Das heißt, die Gesellen mussten auf die Walz, wenn sie ein bestimmtes Maß an Wissen erreicht hatten, dann mussten sie einfach in die Welt hinaus, um sich die Hörner abzustoßen, aber selten konnten sie den Betrieb oder den Meister, also den Meister konnte man gar nicht vertreiben, man konnte seine Witwe heiraten, das war das Einzige, wie man einfach zu diesem Betrieb gekommen ist, ansonsten mussten sie irgendwo von vorne anfangen. Also auch jetzt, wenn man den universitären Bereich hernimmt, seinen Doktorvater, die Doktormutter konkurrenziert man nicht. Man fängt einfach woanders an und dort kann man dann aufsteigen. Aber man killt sozusagen, macht keinen Vater- und keinen Muttermord in diesem System. Das ist mir ganz wesentlich und wird ganz oft übersehen, dass eben hier es stimmen kann und sollte, dass der Obere mehr kann und weiß. Jetzt kommen wir zu dem, was wir eigentlich als Hierarchien verstehen, nämlich die konstruierten Hierarchien. Und da war so in meiner Arbeit zu dem Buch, die geheimen Spielregeln der Macht, die Frage, seit wann gibt es die eigentlich und was unterscheidet sie eigentlich? Und warum sind sie überhaupt erfunden worden? Warum hat man sie denn überhaupt konstruiert, diese Hierarchien? Das klassische System wurde erfunden, nicht um zäh, schwerfällig und ineffizient zu sein, sondern es wurde erfunden, um komplexe Aufgaben sehr rasch und effizient lösen zu können. Also zum Beispiel schon in den Urgesellschaften, bei der Jagd, alles was größer ist als ein Hase, muss mit mehreren Leuten gejagt werden. Mit Treibern, mit Jägern, es muss wer tragen, es muss wer zerlegen Und hier muss es bereits eine Organisation geben, die rasch und effizient Arbeitsteilung ermöglicht. Das heißt, sehr alte Formen, Jagdgesellschaft, natürlich in kriegerischen Handlungen, auch sehr früh, Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, zum Anfang natürlich Männer, mussten hier sich organisieren, um komplexe Aufgaben in einer größeren Gruppe zu erledigen. In weiterer Folge gab es die dann in den Klöstern, die Hierarchien, in der öffentlichen Verwaltung, in den Städten, bei Hof, dort überall hierarchisiert es sich klassisch. Und dann natürlich in der Industrialisierung. Da sehen wir noch in den Managementbegriffen, dass man hier sehr viel aus dem Militär übernommen hat und es waren ja auch pensionierte Offiziere, die im Taylorismus hier die Struktur mitgestaltet haben. Daher haben wir diese militärischen Begriffe auch immer noch, auch wenn sie in den 80er Jahren entmilitarisiert werden sollten. Sie halten sich einfach, weil sie passend sind für diese Struktur. Heute schaut das klassische System eben so aus. Ich fasse nur zusammen, was Sie alle kennen. Es ist ein Verfahren zur Arbeitsteilung, Ablauforganisation, Aufbauorganisation, transparent. Das kann man aufzeichnen, eine Linie, ein Stab, Schnittstellen, Organigramm, Zielvorgaben, Berichtswesen, lang- und mittelfristig. Und was jetzt wieder für uns wichtig ist in einem solchen System, ist die Funktion vor der Person. Das ist natürlich jetzt aus Psychotherapeutin gesprochen eine narzisstische Kränkung. Weil das sagen die Menschen, ich bin ja nur eine Nummer. Ich bin doch so ein einzigartiges Individuum und ich fühle mich aber in dieser Organisation wie eine Nummer. Tatsache ist, dass man das früher auch besser gewusst hat, dass man da nur eine Nummer ist. Und zwar sinnvollerweise, weil in einem solchen System bei Ausfall sofort jemand anderer an diese Stelle treten können muss. Das kann nicht das großartige Individuum alles zum Zusammenbrechen bringen, weil der eine jetzt ausfällt, heute sozusagen ein Burnout hat, früher einen Herzinfarkt hatte. Sie müssen also ersetzbar sein. Das ist nicht leicht zu verdauen für ein Ego. Deswegen haben diese Systeme auch Belohnungsvarianten entwickelt. Das heißt, die Person wird für ihre narzisstische Kränkung belohnt. Sie bekommt einen Orden, sie bekommt in den Systemen, die das nicht haben, eine Urkunde, wo Dank und Anerkennung draufsteht oder dann besonderer Dank und Anerkennung in den Beamtetensystemen. Das heißt, oder Employee of the Month, das heißt, sie werden in den Systemen belohnt oder im besten Fall mit Geld. Anerkennung, auch Respekt für diese Kränkung. Und der Karrierepfad ist in diesen Systemen klar. Das heißt, sie wissen, auf welche Weise, mit welcher auch politischer Protektion sie wohin kommen. Nicht unbedingt mit Wissen. In einem solchen System müssen sie schon mal nicht erwarten, dass ihr nächster Vorgesetzter mehr weiß, sondern es wird anders organisiert. Die Beziehungen sind im Allgemeinen stabil, weil die Menschen in diesen Systemen relativ lange bleiben. Bis vor kurzem sind sie da noch in Pension gegangen, jetzt bleiben sie zumindest einige Jahre, werden wiederbestellt, das heißt, die Systeme sind relativ stabil. Und auch wieder nur zum optischen Eindruck, das sind eben dann Organigramme, die so ausschauen oder so ausschauen oder so ausschauen, das heißt, die immer komplexer werden. Diese Organigramme, das sind wir gewöhnt, das stellen wir uns unter einer klassischen Hierarchie vor. Eine Pyramide, oben wenige und unten viele, die eben jeweils organisiert werden durch das Reporting an den Oberen. Diese Systeme würden, wenn sie nicht krank, sklerotisch oder missbraucht sind, sehr hervorragend funktionieren, wenn man noch wüsste, wie ein Reporting funktioniert, wenn man noch wüsste, was ein Marschbefehl ist, wenn man noch wüsste, was eine Befehlskette ist, ich sage jetzt absichtlich ein paar Begriffe, die dann später in unserer Diskussion ja noch vorkommen werden, wenn man Schnittstellen bedienen könnte und wüsste, wie man auf gleicher Ebene kommuniziert, das ist alles, na alles nicht, aber sehr vieles ist in den 90er Jahren verloren gegangen, auch an Wissen und auch an diesem Bedürfnis, wir sind eh alle gleich. Deswegen funktioniert diese Hierarchieform im Allgemeinen nicht mehr so gut, wie sie könnte. So, ein paar Strategien habe ich ja versprochen, sollten sie noch in einem klassischen System sein. Die gibt es ja in Reinkultur nicht mehr. Ich habe jetzt gelesen, die deutsche Bundeswehr stellt auf agil um. Das will ich dann gerne näher noch einmal. Ich habe es nicht genau gelesen, aber ich war sehr überrascht. Und bei der Gelegenheit gleich habe ich die vierte Staffel von dem Thriller Die Brücke gesehen am Sonntag. Und da hat die Polizei auf agil umgestellt, worauf die zwanghafte Kommissarin auf einmal keinen Arbeitsplatz mehr gefunden hat und mit ihrem Container da gestanden ist und nicht wusste, was sie machen sollte. Also, wenn sie in einem klassischen System sind, und wir haben ja noch viele Ansätze davon, wenn auch nicht mehr in Reinkultur, dann sollten sie einiges von diesen Tipps beherzigen. Das heißt, sie treten in den Dienst. In den Dienst treten, und ein Executive ist auch ein ausführendes Organ und kein Machthaber. Sie treten in den Dienst einer Organisation. Was bedeutet, sie lassen einen Teil ihrer Persönlichkeit draußen. Das ist diese narzisstische Geschichte, die ich vorher schon angesprochen habe. Sie akzeptieren ihre Vorgesetzten als Funktionsträger, sie müssen sie nicht mögen. Sie müssen sie auch nicht schätzen. Sie sind Funktionsträger und im besten Falle erfüllen sie ihre Aufgabe, wenn es eine gesunde Hierarchie ist. Sie halten den Dienstweg ein, beachten die Schnittstellen, machen einen Lagebericht, einen Rapport, setzen die Vorgaben um, bringen kontinuierliche Leistung und liefern den Erfolg ab. Und was in den Systemen galt, aber heute nicht mehr gilt, hier war Bescheidenheit eine ganz wichtige Eigenschaft. Das heißt, man hat auf seine Berufung gewartet. Man hat die Leistung abgegeben und irgendwann hat jemand gesagt, sie waren so tüchtig und ich sehe, sie sind so geeignet, darf ich sie berufen? Also in den Universitäten heißt es ja heute noch, es hat mich der Ruf ereilt, wo man sich fragt, wer hat gerufen? In Wirklichkeit müssen sie ja sich durch die Konkurrenz durchkämpfen, aber es heißt immer noch, da haben wir noch diese Anklänge, dass es eine Berufung gibt, einen Ruf gibt. Und man hat sich nicht vorgedrängt, man hat Leistung erbracht und gewartet, dass das jemand sieht. Das funktioniert natürlich nur, wenn man lang genug wo ist, sodass man auch gesehen werden kann. Seilschaften, externe und politische Netzwerke nutzen. Kommunikation nach oben, das wäre das Seminar, das wir dann im Frühjahr haben könnten, nämlich Ergebnissprache und Beziehungssprache zu unterscheiden. Ist heute ganz schwierig, weil es ein einziges Mischmasch ist, aber sehr viel helfen würde, wenn man die Sprachen der Macht kennte und können würde. Lösungsvorschläge statt Bedenken, keine Grundsatzdebatten, ein Commitment einholen von oben, das ist in meinem Coaching langwierigst. Wie mache ich das, wenn ich kein Ja bekomme von meiner nächsten Ebene? Kommunikation nach unten, Zwischenkontrollen, Entwicklungsstand der Mitarbeiter, großes Thema, das uns auch in die weiteren Hierarchieformen noch begleiten wird. Es sind nicht alle Menschen erwachsen, die groß sind. Und deswegen muss man das sehr genau unterscheiden, was kann man jemandem zumuten und was kann man jemandem nicht zumuten. Ich darf meine Terminologie nicht mehr verwenden, weil ich von der Gewerkschaft darauf hingewiesen wurde, dass ich das nicht darf von einer Gewerkschaft. Denn, also ich sage nur so, viele sind nicht alle Menschen erwachsen. Diese Rückdelegation darf man nicht zulassen, Lösungen einfordern, Beziehungsorientierung dosieren. Und dazu habe ich Ihnen eine Szene mitgebracht aus einer klassischen Hierarchie. Im Seminar haben wir dazu Zeit, dann diese Szene auch zu analysieren. Sie werden wahrscheinlich als erfahrene Führungspersonen den Führungsfehler da drinnen auch gleich erkennen, aber wir werden ihn heute nicht diskutieren, das geht dann vielleicht nachher beim Drink. Aus Hollywood, also wir spielen ja nicht mehr selber die Rollenspiele, wir lassen Hollywood spielen aus Effizienzgründen, aus dem Film Master und Commander mit Russell Crowe. Er ist der Captain, würden wir sagen, und er beobachtet eine Grußverletzung.
Fesseln an.
Aye, Sir.
Mr. Collins, straffällig um 8 Glasen.
Aye,
Also.
Bringen Sie Holm in meine Kajüte. Der Mann hat sich an Ihnen vorbeigedrängt, ohne zu grüßen, und Sie sagten nichts. Warum?
Ich wollte was sagen, Sir, aber die passenden Worte waren...
Die passenden Worte? Der Mann hat sich Ihnen absichtlich widersetzt.
Ich habe versucht, die Männer kennenzulernen und sie freundlich zu behandeln, aber sie haben mich auf dem Kieker. Sie flüstern immer, wenn sie mich sehen, und werfen sich Blicke zu. Ich bringe das in Ordnung, Sir. Ab sofort werde ich Sie viel härter rannehmen.
Man bietet sich den einfachen Matrosen nicht an, Junge. Das wird Ihnen am Ende als Schwäche ausgelegt. Ebenso wenig mag man einen Türen.
Ja, Sir. Es tut mir sehr leid, Sir.
Wie alt sind Sie? 26, 27?
Ich werde nächsten Freitag 30, Sir.
30? Sie sind schon zweimal durchs Leutnantsexamen gefallen. Ich weiß, dass Sie das Zeug dazu haben. Sie sind kein schlechter Seemann. Sie wollen doch wohl nicht ewig ein Fähnrich bleiben.
Nein, Sir. Ich werde mich mehr anstrengen, Sir.
Hören Sie, Horn. Die Leute wollen geführt werden. Sie wollen Stärke. Sie werden diese Qualitäten in sich finden. Dann respektieren die Männer sie auch. Denn ohne Respekt geht jede Disziplin über Bord.
Ja, Sir. Stärke, Respekt und Disziplin, Sir.
Nun denn, das war eine unangenehme Sache, Holm. Verflucht unangenehm. Das wäre alles.
Ja, da drinnen haben wir so ungefähr alles, was wir den klassischen Hierarchien vorwerfen, vom Machtmissbrauch angefangen bis zu nicht sehr menschlichen Umgang mit den Mitarbeitern. Aber ich lasse es jetzt mal so im Raum stehen. Allerdings kann man sagen, klassische hierarchische Systeme reduzieren die Machtspiele. Wenn man weiß, es wird in den nächsten 10 Jahren diese Position nicht frei, wenn den Vorgesetzten nicht der Schlag trifft oder er die goldenen Löffel stiehlt, dann ist nicht notwendig, dass es heißt, vor der Verlängerung ist nach der Verlängerung und umgekehrt, sondern man weiß, wo man ist, und im besten Fall würde man auch wissen, was man zu tun hat. Das mal zum Vorteil der klassischen Hierarchie. Wir kommen zum zweiten Punkt der konstruierten Kategorie. Das globalisierte System habe ich es getauft, weil ich plötzlich gesehen habe, die Menschen kommen mit Organigrammen, die man nicht mehr aufzeichnen kann. Weil, also nicht zweidimensional, geht nicht, ja, weil da ist das Marketing ist in Central, Eastern Europe ist dort, und personell sind sie dem unterstellt in Berlin, aber fachlich sind sie irgendwo im Osten, also das geht nicht mehr. Das ließ sich nicht mehr darstellen, und vor allem kamen sie von einem Termin im Coaching zum nächsten mit einem neuen Organigramm. Das heißt, neuer Vorstand, neuer Vorgesetzter, das Erste, was gemacht wird, Reorganisation. Weil das ist das, wo man die sogenannten Quick Wins herbekommt. Man reißt einmal alles auseinander, man reißt auch die Teams auseinander, man reißt die Seilschaften auseinander, damit man eben, wenn die Zeit hat man nicht, sie alle kennenzulernen, man reißt es mal einfach auseinander. Das heißt, die Klienten kommen und sagen, ja, jetzt bin ich aber eigentlich dort nicht mehr, sondern ich bin jetzt da und da bin ich dort angebunden. Das heißt, wir haben es gar nicht mehr aufgezeichnet. Die Berichtslinien und Schnittstellen sind unklar. Das Berichtswesen ist noch mehr formalisiert, es geht noch mehr über Kennzahlen, weil es international zusammengeführt werden muss. Also es gibt kein Reporting mehr, wo man hingeht und jemand mir erzählt, was man gemacht hat, sondern es gibt einfach Kennzahlen. Die Umkehrung der Verantwortungspyramide ist ein wesentlicher Begriff, den ich hier erwähnen möchte, weil in der klassischen Hierarchie im besten Fall in einer gesunden ist der Oberste auch letztverantwortlich, und ein Feldherr hat sich noch erschossen, wenn er Mist gebaut hat. Jetzt wird das nach unten gekippt im Sinne von Entrepreneurship und breiter Teilung der Verantwortung. Das heißt, es trifft immer den nächstunteren. Und der Oberste mit seiner gesamten Abfertigung, wenn er schlau ist, kriegt den nächsten guten Job. Treffen tut es im Allgemeinen die nächstunteren. Und der schaut wieder, dass es weiter nach unten gekippt wird, unter dem Motto, dass eben alle mitdenken sollen. Dann zerbricht sich der Portier den Kopf, ob das Unternehmen nach Südamerika expandieren soll, und vergisst zu schauen, ob jemand bei der Türe reinkommt. Die Person ist noch anonymer, das ist etwas, was im Coaching ganz häufig vorkommt, dass die Person noch mehr eine Nummer oder ein Rädchen ist. Die Beziehungen sind komplett flüchtig und Teamwork heißt in einem solchen System nicht mehr wie früher, sie gehen in den Klettergarten und machen Vertrauensübungen, sondern sie arbeiten in der Telekonferenz mit denjenigen, die gerade dort sind. Sie wissen in Wirklichkeit gar nicht genau, wer das ist, weil nächstes Mal ist schon wieder jemand anderer dort. Ich überspitze. Anerkennung ist noch mehr formalisiert, das heißt Prämien, Shares, sie bekommen noch mehr formalisierte Anerkennung, Orden, Urkunden und sowas gibt es natürlich nicht mehr, sondern man kann das ja auch nur mehr mit Geld vergleichen. Das heißt, wenn Sie im Flieger sitzen, neben einem internationalen Manager, dann nutzt es nichts, wenn er einen sagt, was er für eine Funktion hat, weil das eh nichts bedeutet. Wenn er sagt, das ist ein Manager, kann er genauso gut bei McDonald's am Laden stehen. Also das ist einfach nicht mehr vergleichbar. Deswegen sagen die Amerikaner ja auch, how much do you earn? Da fallen die Europäer immer gleich in Ohnmacht, weil man ja über Geld nicht spricht. Man würde eher über seine sexuelle Orientierung sprechen können, als darüber, was man verdient. Aber das ist das Einzige, wie man es wirklich vergleichen kann. Und die Organisation ist mehr ein Chatroom, eine virtuelle Community, weil sie die Menschen als Personen gar nicht mehr kennen. Wege an die Spitze, Quick Wins, das beliebte Wort, man darf nicht langfristig schauen, weil da ist man schon wieder weg. Man muss einfach schauen, dass man schnell Dinge sichtbar macht, dass man schnelle Erfolge feiert. Man muss immer die Shareholder-Interessen mitdenken und nicht so sehr die Inhalte oder irgendwelche Ideale. Eigenmarketing, Sie müssen sich selbst verkaufen, es sieht es niemand. Sie können nicht mehr darauf warten, dass jemand sagt, Wahnsinn, waren Sie tüchtig, darf ich Sie befördern. Sie müssen in den Ring, Sie müssen das mehr wie Football betreiben. Sobald eine Lücke ist, müssen Sie schon hineinstürzen. Sie nutzen internationale Netzwerke, Sie müssen laufend die Boni verhandeln und das Gehalt, weil da ist auch nichts mit, da warte ich mal 2 Jahre und bringe eine ordentliche Leistung. Nächste Möglichkeit und eine hohe Schlagzahl. Dieses Karriere am Rollercoaster heißt, Sie wissen auch nicht genau, wie da geht es rauf oder runter. Sidesteps sind sinnvoll und möglich, um dann wieder woanders weiterzumachen. Und menschliche Anerkennung wünschenswert, aber aus. Das heißt, Sie brauchen sich gar nicht erwarten, dass Sie in einem solchen System über längere Zeit menschliche Anerkennung bekommen. Und jetzt ein modernes Kriegsschiff, nämlich einen multinationalen Konzern. Reine Chefsache heißt der Film, den Sie eh immer wieder im Fernsehen auch wiederholen, mit Dennis Quaid. Er wurde abgesetzt als Abteilungsleiter, Verkaufsleiter, bekommt einen jungen Vorgesetzten sozusagen vorgesetzt. Und das ist die Begegnung dieser beiden. Onboarding nennt man das heute. Sie sehen das auch, welche Fehler hier dann gemacht werden, lasse ich auch Ihnen über.
Sich hier wohlfühlen, Sie steigen bei einem Siegerteam ein. Oh, das ist Morty Wexler. Morty, Carter Duryea.
Duryea, Sie sind für die Fortleute zuständig.
Genau.
Ist mir Vergnügen.
Mir auch. Ich freue mich wirklich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Oh, ausgezeichnet, danke.
Ich freue mich wirklich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Leck mich doch.
Wir haben da ein tolles Büro für Sie, tolle Aussicht, ist noch nicht freigeworden. Nicht schlecht, was? Entschuldigen Sie mich kurz, ich gehe schnell für Planings.
Oh ja, sicher.
Sie sind Carter Duryea?
Ja, und es freut mich, Sie kennenzulernen.
Der Carter Duryea, der geholt wurde, um den Verkauf zu leiten?
Ganz genau.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 26 Jahre.
26. Und Sie sind mein neuer Chef?
Es sieht so aus. Das ist... ein ganz schöner Kung-Fu-Griff, den Sie da drauf haben, denn...
Ja, ich weiß. Und wie viel Erfahrung haben Sie im Anzeigenverkauf?
Naja, ich will ehrlich sein. Nicht viel.
Wie viel?
Gar keine.
Ja, das ist wirklich nicht viel.
Aber ich lerne sehr schnell. Hey, wo Sie jetzt wissen, wie alt ich bin, wie alt sind Sie denn?
Ich bin 51.
Wow. Das ist ja krass. Ein Jahr älter als mein Dad, das ist komisch.
Oh, na, das ist ja toll. Sie haben sich schon kennengelernt.
Oh, soll das ein Witz sein? Wir sind inzwischen alte Kumpel. Dan war mir ein Vergnügen.
Mir auch.
Dan, soll ich die Tür schließen? Oder?
Ja, Sie können sie ruhig schließen.
Szene verwenden wir auch, um die Dominanzgesten zu besprechen und wie man sie sinnvollerweise beantwortet, die Tabuverletzungen, die Machtspielchen, da gibt es eine ganze Menge dran zu besprechen. In globalisierten hierarchischen Systemen sind Machtspiele und Konkurrenzkämpfe systembedingt. Aus den schon vorher genannten Gründen muss man das heute können. Zumindest muss man sie erkennen, also für alle, die sie nicht aktiv einsetzen wollen, im Coaching bleibt es ihnen nicht erspart, dass man es zumindest erkennt, weil sonst ist man auf jeden Fall hinten dran und dass man weiß, wie man damit umgeht. Jetzt kommen wir zu den aktuellen Alternativen. Was versucht man heute an diesen kritischen, hierarchischen Organisationsformen zu ändern? Weil es nämlich folgende Spannungsfelder gibt. Es gibt Spannungsfelder im Markt und in der Finanzierung, in der Politik und bei den Menschen selbst, sowohl bei den Kunden, bei den Führungskräften, aber auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. In der Politik nur kurz aufgezeigt, auf der einen Seite alteuropäische Werte, die wir in Europa, ich fange nicht an bei den Römern und Griechen, aber seit der Aufklärung sozusagen in unserer DNA haben, und angloamerikanische oder neoliberale Werte, die heißen Freiheit für Handel und Kapital, Differenzierung, Wettbewerb, Sie kennen das alle, weil es die Schlagworte sind, mit denen wir täglich konfrontiert sind und die zum Teil auch in Ihren Unternehmensleitbildern stehen. Eigenverantwortung, ganz wichtig, Deregulierung, Privatisierung, alles diese neue Welt. Das erzeugt ein Spannungsfeld, weil die alten Werte sind ja nicht weg. Das heißt, die sind auch da und die neuen Werte sind auch da und es muss sowohl im Menschen als auch in der Organisation hier einen Weg gefunden werden, wie man damit umgeht. Jetzt komme ich zu Ihrem Dilemma, zu Ihrem konkreten Dilemma im Management. Wenn ich immer die Zielvereinbarungen sehe, die getroffen werden, sagen wir, vergessen Sie alles, was da rundherum steht. Sie müssen auf der einen Seite alles erhöhen, was Erfolgskennzahlen bringt und auf der anderen Seite alles reduzieren, was Kosten sind. So einfach lässt sich Ihre Zielvereinbarung interpretieren. Und das ist jetzt branchenunspezifisch, Sie können sich da jetzt je nach Ihrer Branche aussuchen, was Sie steigern müssen. Auch für Non-Profit-Organisationen gilt das, auch für Ministerien gilt das. Das sind Durchlaufzahlen von Akten, das sind in den Spitälern Belegzeiten von Operationssälen. Es wird gemessen und Sie müssen das eine steigern und das andere senken. Danach werden Sie beurteilt. Auf der anderen Seite gibt es die Menschen, politischer Begriff, die ständig wachsenden Druck und Stress, wir gehören auch dazu, haben, die zum Teil Einkommensverluste haben, Unsicherheit, Vertrauensverlust, geringe Planbarkeit. Manchmal wünschten wir uns einen 5-Jahres-Plan, den wir lange Zeit verteufelt haben. Inzwischen ist alles immer schneller, immer volatiler und einmal heißt es, wir machen das, dann wieder, wir machen es doch nicht. Wenig Anerkennung und Würde, Zunahme von Egozentrik und Aggression. Das kann man jetzt alles beklagen, das steht auch immer in den Medien, aber es ist eine Grundstimmung, die in vielen Menschen vorherrscht. Und die müssen wir natürlich, weil wir in einer weil es uns ja allen gut geht, immer wieder auch so verdecken, dass es wenig so ist. Die Menschen haben aber nach wie vor, oder viele Menschen, um es nicht so zu verallgemeinern, Sehnsucht nach anderen Werten, nach Gerechtigkeit, Transparenz, Freiheit, Sicherheit, Fürsorge, Respekt, Selbstverwirklichung. Das sind die Begriffe, die immer nur auf den Wahlplakaten stehen. Meistens nur mehr ein Wort für einen ganzen Slogan mutet man uns nicht mehr zu. Das heißt, es ist ein Wort aus dieser Kategorie, die die Sehnsucht der Menschen anspricht. Beziehungen, Zusammenhalt, alles das, Sinn, alles das sind die Dinge, die die Menschen sich wünschen. Und das greifen die neuen Organisationsformen auf. Ich nenne sie fluide Hierarchien, ich habe sie nicht mehr mit ABC entsprechend dem System auch nicht mehr hierarchisiert angeführt, sondern in einer Wolke. Das beginnt vom agilen System, das gerade ein sehr großes Schlagwort ist. Holacracy als ein weiteres, das oft genannt wird, das evolutionäre System. Und dann habe ich nur eine XXX dazu geschrieben, weil es immer wieder neue Bezeichnungen gibt für diese Versuche, weg von der Hierarchie, weg von einem Top-Down-Prinzip zu kommen. Und hier haben Sie diejenigen, die sich damit beschäftigen, die dementsprechenden Vokabel, die man heute können muss und wissen muss, was damit gemeint ist, zumindest. Für diejenigen, die es nicht das Vokabel schon intus haben, hier auf Einfachziele. Was heißt, was soll man heute tun, was muss man heute tun in sehr komplexen Systemen? Man muss rasch reagieren, flexibel sein, Tempo, Kundennähe ist vor allem der Anlass dafür gewesen, warum man das überhaupt entwickelt hat. Die Methoden sind prozessorientiert, das heißt, es ist eben alles im Fluss und muss dazwischen immer wieder angepasst werden, vernetzt und, sage ich wieder als Psychotherapeutin, der große Anspruch der Selbstorganisation, das heißt, im Extremfall wird Führung überflüssig, weil man davon ausgeht, dass die Menschen sich selbst organisieren. Eigenschaften und Verhalten, man erwartet von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie selbstreflexiv, offen sind, kommunizieren können, sozial stabil sind und mental und natürlich, das ist überhaupt, das werden wir in der Diskussion vielleicht dann noch weiter darauf eingehen, was denn unter natürlich gemeint ist. Damit brauchen Sie solche Mitarbeiter. Das ist ein Anforderungsprofil, was die Mitarbeiter bringen sollen, die man hier braucht. Und die, die das nicht haben und sich auch nicht sehr rasch dorthin entwickeln können, die braucht man nicht. Die Frage, die sich dann stellen wird, ist, wie viele gibt es, die das alles mitbringen? Ein paar Zeichnungen, hier eben ein, es schaut eigentlich nicht viel anders aus als die klassische Hierarchie, ist aber trotzdem modern und hier die Begriffe auch in einer anderen Anordnung, die ich in meinen früheren Vorträgen lieber als Verschleierung bezeichnet hätte, aber das ist jetzt eben, wie man versucht, die alten Hierarchien zu überwinden. Ich möchte Ihnen jetzt als Grundlage und zum Abschluss ein paar Denkfehler, die ich hier drinnen sehe in der Theorie, ein paar Denkfehler aus meiner Sicht aufzeigen, die wir dann eben diskutieren können und die, ich denke, dass Sie in Ihren Organisationen, soweit Sie darauf Einfluss haben, eben zumindest erkennen können oder auch mitentscheiden können. Denkfehler Nummer 1 in der Literatur wird immer wieder auf die Natur sich bezogen. Ich weiß nicht, was für einen Naturbegriff man hier hat, das wäre dort alles friedlich und nicht hierarchisch. Da kommen immer wieder so Bezeichnungen wie, die Natur braucht ja auch keine Führung. Ich weiß nicht, ob schon jemand Rangordnungskämpfe gesehen hat unter Säugetieren, vor allem auch unter den Friedenstauben zum Beispiel, die nämlich mit dem Tod enden. Das ist sehr interessant. Die Löwen und andere Tiere machen Demutsgesten, die Friedenstauben bringen sich um. Also diese unterschiedlichen Vorgangsweisen, was eben geschieht in der Natur, um sich zu hierarchisieren. Also der Rekurs auf die Natur, den verstehe ich schon mal überhaupt nicht. Dann, als wäre es eine harmonische Entwicklung. In der Natur wird einfach hin, was nicht existieren kann. Also die Rassen sterben aus, die Populationen dezimieren sich, da fragt keiner, hat keiner eine moralische Ansage dazu, außer wir sind Naturschützer und mischen uns ein. Aber die Natur selber hat mal dazu kein moralisches Statement. Und die Natur ist überhaupt nicht lösungsorientiert und kreativ, sondern die ist instinktgetrieben. Und wenn der Instinkt nicht ausreicht, dann ist halt diese Population weg, wie wir ja im Artensterben die ganze Zeit auch sehen. Also der Rekurs auf die Natur, der ist schon einmal sehr hinterfragenswert. Meine Profession, der Rekurs auf die Psychologie, da frage ich mich, mit welchen Menschen diese Buchautoren zu tun haben, weil sie immer davon ausgehen, dass alle Menschen gerne mitreden möchten. Das ist eine kleine Blase von Menschen, die gerne mitreden möchte. Es gibt sehr viele Menschen, die einfach einen Job machen möchten, nach Hause gehen möchten und ordentlich bezahlt werden möchten. Das ist eine Grundmotivation von sehr vielen Menschen. Und das wird ihnen jetzt zum Teil vorgeworfen, als würden alle mehr Mitbestimmung und Verantwortung haben wollen. Die Annahme, die ich auch für falsch halte, Selbstmotivation und Kommunikation würden motivieren. Ich bin eine bald 68erin. Wir haben mit Basisdemokratie und Kommunikation und Basisentscheidungen in den Unternehmen experimentiert. Und die Grünen ganz allgemein haben das auch versucht. Es geht nicht schneller, sondern es geht vielleicht breiter, aber es geht nicht schneller. Und man ist vor allem nicht unbedingt flexibler. Was Leistung bringt, und da muss ich meinen alten Herrn Freud zitieren, Sublimierung oder einfach Gefühle kontrollieren können und sich auf ein Ziel fokussieren können und nicht alles, was einen im Bauch zwickt, kommunizieren müssen, das bringt Leistung. Das ist ganz gegen viele Theorien heute und es gab ja auch in den 80er Jahren die gruppendynamischen Sitzungen in den Unternehmen, wo ich dann sehr oft geholt wurde, um die Scherben aufzuklauen, die danach am Montag dort aufzukehren waren. Gefühlskontrolle kann man von Menschen erwarten. Je mehr sie von den Gefühlen zulassen, ist die Frage, wer kontrolliert es dann, was da alles aufbricht. Und der Denkfehler Nummer 3 ist die Machtfrage. Wem gehört das Unternehmen? Was ist das Ziel des Unternehmens? Muss man Gewinne abliefern oder wird man substituiert von staatlicher Seite? Die Eigentümerverhältnisse kann man nicht negieren. Wer zahlt, schafft nach wie vor an. Ob er das verschleiert, tut oder echt, ist relativ egal. Es ist heute wichtig zu erkennen, wer zahlt. Das ist in der Arbeit, im Coaching mit der Machtanalyse die wichtigste Fähigkeit zu erkennen, wer schafft an. Viele dieser Beispiele auch in der Literatur sind übrigens von Unternehmern entwickelt worden, also von selbst Letztentscheidern und selbstfinanzierten Unternehmern, die gesagt haben, wir machen mal was anderes. Das sei jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin unbenommen, das zu tun und mit ihrem Geld zu experimentieren. Machen Sie das als mittlerer Manager oder als Geschäftsführerin, dann ist die Frage, was Ihre Eigentümer dazu sagen. Und was ein wesentliches, aus meiner Sicht moralisches Thema ist, ist, darf man die Sehnsucht nach Sinn und nach Familie und nach Beziehung missbrauchen zur Leistungssteigerung? Also ich würde es mal anders formulieren, ich halte es für einen Missbrauch, es wird gebraucht. Meine Einschätzung aufgrund meines Zugangs zu Machtfragen ist, es ist ein Missbrauch. Denn es wird etwas, was nicht der Gewinnorientierung dient, nämlich Spiritualität und intime Beziehungen, zur Leistungssteigerung verwendet. Und wenn die Menschen das wüssten, wäre es okay, wenn sie es nicht wissen und lange Jahre in der Manipulation verharren, bis sie es merken, dann ist es eben ein Missbrauch. So, zwei Anregungen zum Schluss. Risikoanalyse. Gibt es überhaupt ausreichend Mitarbeiter, die diese Anforderungen erfüllen? Meine Meinung, recht gut kennend, wie zumindest der österreichische Markt aussieht, ist nein. Würde es zeitliche und finanzielle Aufwand für die Persönlichkeitsentwicklung, ich höre hier von Seminaren, ich habe gedacht, ich bin auf einer Zeitreise, Selbsterfahrung, Gruppendynamik, alle Sinne schärfen im Dunkeln, Vertrauensübungen, also das waren 70er Jahre, Feuerlaufen habe ich noch nicht wieder. Dürfen psychische Prozesse von ungeschulten Führungskräften und Beratern überhaupt initiiert werden? Ist es überhaupt legitim? Und in Ordnung, das waren zumindest damals Psychotherapeuten, die das gemacht haben. Heute haben die Manager, die das tun, ein paar Stunden Gruppendynamik-Fortbildung an einem Wochenende und das halte ich für fahrlässig. gibt's ein Backup für das unkontrollierte Aufbrechen von psychischen Problemen, wenn man den Deckel aufmacht. Unter Leistungsdruck. Was passiert, wenn die Leute dann dekompensieren? Wer ist dann da? Wo wird das aufgefangen? Wahrscheinlich wieder von der Allgemeinheit. Was ist, wenn die Menschen ihre Hoffnung auf Sinn nicht erfüllt bekommen, weil sie plötzlich doch wieder Dinge tun müssen, die sinnlos sind in ihren Augen? Die Frage zum Schluss. Führt die Reduktion von Strukturen zurück zum Gesetz des Dschungels? Weil eigentlich ist es ein Fortschritt der Zivilisation gewesen, den Dschungel durch Regelungen zu reduzieren. Was machen wir mit den Alpha-Persönlichkeiten? Eine Alpha-Persönlichkeit, also eine Führungspersönlichkeit, die von ihrem Charakter her so gestrickt ist, die wird in einer Matrix sich nicht auf einmal unterordnen. Die wird eine Führungspersönlichkeit sein in den unterschiedlichsten Gruppierungen. Welche Karrierechancen gibt es? Wer macht die Routinearbeiten? Wer hat rechtlich und finanziell die letzte Verantwortung? Und wie wird die dahinterliegende Hierarchie verschleiert? Fluide hierarchische Systeme erfordern, und das ist meine Erfahrung im Coaching, von den jeweiligen Führungskräften und Mitarbeitern eine hohe Kompetenz, um die Verschleierung zu erkennen und sie auch zu bedienen. Weil du kannst ja nicht einfach dagegen ankämpfen, du musst ja in dem System arbeiten, in dem du bist. Das heißt, man muss wieder sich anpassen und Strategien entwickeln, die in diesem System funktionieren. Das kommt mir irgendwie immer ein bisschen vor wie bei den Hackern und bei den Programmierern. Da wird eine neue Managementmethode erfunden, die soll wieder mehr die Psyche aufmachen und es gibt wieder Gegenstrategien, wo ich dann die Menschen vorbereiten muss auf das Familienaufstellen in den Unternehmen, wie sie so tun, als wären sie offen, ohne das herzuzeigen, was nicht herzeigbar ist. Also diese Verschleierung, die muss man erkennen. Empfehlungen, Eigentümerverhältnis, 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 das ist das allerwichtigste Credo, um zu entscheiden, was passiert hier eigentlich. Was ist das Ziel des Unternehmens? Ist es eine NGO, ist es ein Ministerium, ist es eine privatwirtschaftliche, kleinere Organisation? Welche Aufgabenstellung haben Sie und haben Sie solche Mitarbeiter? Denn sonst passiert das.
Mein Gott, wie lange dauert das denn noch?
Ob der Schmidt ihn rausschmeißt?
Zutrauen würde ich sie mir, unserem Herrn Abteilungsleiter.
Ich bin gefeuert. Nee, Quatsch, war nur Spaß. Ich bin befördert worden.
Das ist toll.
Mensch, das freut mich für dich.
Und? Wo schicken sie dich hin?
Nirgends. Ich bleib hier. Schmidt geht nach Berlin und ich werde neuer Abteilungsleiter.
Wahnsinn.
Großartig. Aber ich meine, wir arbeiten natürlich genauso zusammen wie bisher.
Ja, klar.
Sicher.
Ich meine, hey, deswegen ändert sich doch nichts in unserer Freundschaft. Oder? Puh, ich muss dann mal wieder arbeiten.
Ja, ich glaube, das kriegen wir noch Ärger.
Mit unserem neuen Vorgesetzten.
Hey, was soll das denn? Ich bin doch immer noch euer Thorsten. Mensch, ohne euch hätte ich das doch nie geschafft.
Tatsächlich? Dann könntest du uns ja was von deiner Gehaltserhöhung abgeben.
Kriegst du mehr Geld, oder?
Nein, nein. Ich meine, ja, ich krieg mehr Geld.
Aber abgeben tust du uns nichts.
Auch wenn du es ohne unsere Hilfe nie geschafft hättest.
Hey, Leute, ihr versteht das jetzt total falsch.
Wie schnell man sich doch verändern kann.
Okay. Okay, das reicht. Das habe ich nicht gewollt. Herr Schmidt, hören Sie, ich kann Ihren Job doch nicht übernehmen. Nein, 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 persönliche Gründe. Ja, ja, ich bin mir dessen ganz sicher. Ja. Vielen Dank. Hey, das ist mir echt nicht wert. Soll sich doch ein anderer unbeliebt machen.
Thank you.
jetzt einiges zu diskutieren. Danke.
Ja, das wird sicher eine spannende Diskussion.